Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski.
Hello.
Hello, da sind wir wieder. Du bist aus dem Urlaub zurück.
Yay. Ich bin aus dem Urlaub zurück, genau.
Ich bin nicht mehr allein. allein. Wie schön. Und der Urlaub war gut?
Ja, der war toll. Also, wir haben uns wirklich gut erholt.
Ja, ihr habt ja gerade schon ausführlich erzählt.
Ja.
Ach, mega, die Berge. Der Berg ruft. Der Berg ruft.
Genau. Die Berge, das gute Essen. Also man sieht es auch an mir, dass das Essen gut war und der Sport vielleicht etwas zu kurz gekommen ist. Keine Ahnung. Aber wir haben es wirklich sehr genossen. Es war eine schöne Zeit. Also wirklich so, dass wir gesagt haben am Ende, und das finde ich ist immer ein gutes Zeichen und ein schlechtes gleichzeitig. Es hätte auch noch eine Woche länger sein können, ne? Hätte Fahrradkette, macht man sich ja immer alles mit kaputt.
Ja.
Aber es war eher ein analytisches Hätte.
Ja.
Kein bedauerndes Hätte. Und jetzt sind wir wieder zu Hause und ich freue mich auf den Podcast, weil das mache ich ja auch so gerne. Und freuen uns schon auf den nächsten Urlaub.
Ja, ich habe auch gerade noch mal gedacht, das war einer meiner ersten Durchbrüche, als ich mit dem Coaching angefangen habe, da seinerzeit. Ich finde, seinerzeit ist übrigens so ein geiles Wort. Seinerzeit.
Ja.
Hat ein Chef von mir früher mal gesagt. Den fand ich übrigens mega. Seinerzeit, als ich damit angefangen habe, habe ich irgendwann festgestellt, wenn der Urlaub vorbei war, ich fahre genauso gerne in den Urlaub, wie ich auch wieder zurückfahre.
Ja.
Und das, finde ich, ist ja, dann ist ja so alles in Balance, ne? Dann hat man das Gleichgewicht hergestellt.
Ja.
Und ich verstehe auch diese Wehmut. Ich habe ja eigentlich trotz allem, auch wenn ich genauso gerne wegfahre, wie ich wieder nach Hause komme und wieder produktiv bin zu Hause, habe ich trotzdem immer am Tag nach der Rückkehr immer so eine leichte Rückkehrdepression.
Nee, davon bin ich Gott sei Dank verschont. Ich fahre auch tatsächlich am Ende des Urlaubs in der Regel gerne wieder nach Hause und das war diesmal tatsächlich anders. Also ich bin noch nicht zu Ende mit der Untersuchung, woran das liegt, ne? Aber wahrscheinlich einfach nur daran, weil der Urlaub so wahnsinnig schön war.
Ja, wenn der so richtig gut war.
Ja,
ja, und dann finde ich, wie gesagt, ich finde das dann so ein bisschen schade, dass man morgens in die Küche kommt und da ist dann kein Eierkoch mehr.
Ja.
Weil man sein Omelett bestimmt, es macht auch gar keiner die Betten. Total schade irgendwie.
Nee, und es hat auch keiner so ein tolles Nachtischbuffet aufgebaut.
Ja.
Okay.
Und die Berge nicht vor der Tür. Jammer.
Jammer.
Aber wir steigen mal in unser Thema ein. Genau. Nämlich als Anlass zur letzten Folge, wo es ja eine Meditation gab. Und vielen Dank für die positiven Rückmeldungen und dass so viele die genutzt haben. Und ich weiß, es gibt ja so eine kleine eingeschworene Fangemeinde unserer sogenannten Meditation, die da schon ganz lange drauf warten und die waren einfach alle ganz überglücklich. Und wir haben aber auch mal darüber nachgedacht, dass möglicherweise in der Hörerschaft auch einige dabei sind, die den Podcast super finden. Das ist jetzt alles Mutmaßung, ne? Aber die bei einer Meditation möglicherweise sagen, ach ja, also meditieren, das muss ich jetzt, brauche ich jetzt nicht. Also, weil das ist dieses Esoterik-Zeug. Ne? Und dann haben wir gedacht, wir machen mal eine Folge über Spiritualität. Und da kann es sein, dass viele auch schon sagen, oh ja, genau, das Zeug da, ne? Esoterik und Spiritualität und so. Damit will ich ja nichts zu tun haben. Und wir wollten mal so ein bisschen damit aufräumen. Ne? Also einfach mal durchsortieren, wie so eine Bestandsaufnahme, was ist überhaupt Esoterik, Spiritualität und wie nutzen wir auch Spiritualität? Und wieso finden wir das so furchtbar logisch und wahnsinnig effektiv, nachhaltig und wirksam? Und warum ist es etwas, was mit der Vorstellung der meisten Menschen, wenn sie an Spiritualität denken, warum es damit eigentlich gar nichts zu tun hat? Also das, was wir machen, wenn es um Spiritualität geht.
Mhm.
Ja, also da sind wir, ne? Jetzt mach mal eine Folge über Spiritualität. Ist eigentlich an sich schon vermessen, finde ich.
Ja.
Ne?
Ja, weil Spiritualität ist ja letztendlich genau das Betrachten dessen, was man nicht betrachten kann.
Ja, genau.
Und Definieren dessen, was man nicht definieren kann. Im Gegensatz zur Esoterik.
Ja, also mit der wir übrigens auch nichts am Hut haben, will ich gleich mal als Disclaimer dazu sagen. Das heißt nicht, dass wir die räudig finden und ablehnenswert, ne? Weil das wäre übrigens auch nicht besonders weiterentwickelt und spirituell, aber es ist erstmal ein Tool, was wir nicht unbedingt in unserer Arbeit nutzen.
Ja, ich würde sogar so weit gehen, also wir nutzen esoterische Ansätze, Also wir machen manchmal sowas, so verrücktes Zeug wie Würfeln und Karten ziehen, ne?
Ja.
Aber nicht in einem esoterischen Verständnis von das, was dann da rauskommt, ist die Wahrheit, sondern es sind sowas wie Impulse für unser Gehirn, um sich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen und mal nachzusinieren, ob, ne, wenn ich bei einer Trommelreise, die ich ja tatsächlich mal gemacht habe, eine schamanische Reise, die wir eher in den Bereich der Esoterik verorten würden. Ne, wenn ich da meinem Krafttier, dem Elch, begegne, bin ich jetzt nicht derjenige, der sagt, okay, es gibt tatsächlich irgendwo ein Zwischenreich, wo tatsächlich ein Elch wohnt, der den Namen trägt, den ich ihm gegeben habe. Ich glaube, Hugo war es. Ich fand Hugo ganz lustig. Aber ich finde schon die Idee oder ich finde den Impuls, den mein Gehirn mir gegeben hat, indem es mir Hugo und den Elch präsentiert hat, nachdenkenswert. Also wofür ist das ein Indikator? Aber es ist eben nichts Spirituelles. Es ist eher was Esoterisches. Und wir nutzen Esoterik als Impulsgeber, aber für mehr auch nicht.
Ja, und ich habe gerade gedacht, ich kenne ja noch von früher diese ganzen kreativen Prozesse aus der Agenturzeit, ne? Als ich noch in der Kundenberatung, Projektmanagement und auch in der Strategie gearbeitet habe. Das ist ja erstmal nichts anderes als viele Workshop-Prinzipien.
Genau.
Dass du dann Karten nutzt und Impulse für den Verstand nutzt, um einfach mal eine andere Denkrichtung einzuschlagen. Aber wie du sagst, wir ziehen nicht eine Karte und sagen, jetzt ist es genau so. Weil das halte ich einfach für schwerst irrational. Und da würde ich auch immer sagen, lass uns doch dann auf der Ebene des Was ist, also der Fakten überprüfen. Also dann, man kann damit vielleicht auch Thesen aufstellen, ne, so wie in einem Workshop und in einem kreativen Prozess. Und das kannst du halt eben auch für Erkenntnisprozesse machen. Also, und dafür, finde ich, kann man diese Tools wie Karten super nutzen. Aber vielleicht auch schon mal als Disclaimer, ist nichts, was wir jetzt zum Beispiel in Grow, Release, Closer oder in Business-Prozessen mit unseren Kunden machen, sondern wir haben da einfach Spaß dran, das auch für uns auszuprobieren, wenn wir unsere Arbeit weiterentwickeln, etc. Ne?
Genau.
Was wir aber durchaus machen, ist Spiritualität.
Genau.
Die nutzen wir. Ja.
Genau. Und also vielleicht würde man im modernen Sprachgebrauch sagen, dass viele esoterische Techniken wie Kartenziehen, eine Trommelreise, Visualisierung, sowas ist wie eine Musterunterbrechung, die
ja.
Das Gehirn zwingen, eine andere Richtung einzuschlagen als die gewohnte. Und da würden wir sagen, das tut übrigens jedem Gehirn immer mal wieder gut. Ne? Entweder du fährst dafür in Urlaub, um dein Gehirn mit anderen Informationen zu versorgen oder du ziehst halt eine Karte oder du pendelst was oder du
gehst in eine Ausstellung oder liest ein Buch.
Genau.
Oder probierst mal ein neues Hobby aus. Ne?
Ja. Genau.
Ja, da würde ich sagen, das ist zum Beispiel was wir halt grundsätzlich mögen, immer irgendwelche Störimpulse in das eingefahrene Denken setzen, weil es einfach den kreativen Prozess und den Erkenntnisprozess wahnsinnig erweitert. Und weil wir finden, es macht immer Sinn, die eigenen Gedanken regelmäßig zu hinterfragen. Stimmt das eigentlich, was ich hier denke? Ne? Stimmen meine Annahmen? Stimmen meine Ansätze? Ja.
Und wir finden, vielleicht könnte man das auch noch sagen, die Annahme in der Esoterik schwierig, dass man mit diesen Techniken die Außenwelt manipulieren, beeinflussen und kontrollieren können, die finden wir eher schwierig, weil sie so etwas suggerieren wie eine Kontrollillusion oder eine Kontrollmöglichkeit. Und da haben wir eher die Feststellung gemacht, dass diejenigen, die sich damit beschäftigen, irgendwann in ein tiefes Loch fallen, weil es ihnen halt doch nicht gelingt, die Außenwelt zu kontrollieren mit diesen Techniken und dann eher über sich schlussfolgern, ich mache das noch nicht richtig, ich mach das irgendwie falsch, ich bin noch nicht angekommen. Und dann eher in ein Selbstverurteilungsloch fallen, von dem wir sagen, damit schaden sie sich eher. Deswegen, also wie gesagt, kann man das alles gerne machen, nur ohne den magischen Überbau, der da häufig drumherum gelegt wird. Also ein Überbau wird natürlich nicht drumherum, sondern drüber gelegt. Aber ich glaube, ihr wisst, was wir meinen.
Ja, Ja, und dieses, werde ich ja nicht müde, das immer wieder zu unterstreichen, hast du jetzt schon zweimal dieses, dass das die Wahrheit sei.
Ja.
Also, dass irgendetwas von dem, was man in Karten entdeckt oder pendelt oder sonst woher holt, dass das dann gesetzt ist. So nach dem Motto, oh, ich habe auch rausgefunden, der ist toxisch. Also bei sowas steige ich einfach vollständig aus. Würde ich wissen wollen, woran machst du das wirklich fest im Verhalten der Person? Also weil das alles, weil jeder Mensch schützenswert ist. Und da wird halt viel Hokuspokus betrieben. Und da steigen wir komplett aus.
Ja,
also wenn jemand sagt, oh, ich habe das gechannelt, das ist ein toxischer Mitarbeiter, da würde ich immer sagen, ja, dann hol dir einen anderen Berater. Also ja, also schwerwiegend problematisch, finde ich, weil das auch Machtmissbrauch ausarten kann, dass jemand dann seine Coach- oder Beraterfunktion nutzt, um in die Glaskugel zu gucken und Menschen zu verurteilen. Also no way.
Ja, genau.
So, den Flock haben wir schon mal in der Erde und jetzt könnte man ja mal rübergehen über Esoterik und Spiritualität unterscheiden, weil was ich dann immer schwierig finde, ist, dass ja vieles im Markt, was Esoterik ist, als Spiritualität verkauft wird.
Ja.
Das ist ja der Verpackungsschwindel, auf den wir ja fast ein bisschen unspirituell reagieren.
Genau, weil vieles im Markt wird halt mit diesem magischen Überbau verkauft, so nach dem Motto, ne, Bestellung beim Universum, du musst dir etwas nur genug vorstellen und dann die Gefühle entwickeln und dann bekommst du auch irgendwann den Ferrari. Ich frage mich da immer, wie soll der Wirkmechanismus sein? Also wie soll der Ferrari-Bauer davon erfahren, dass ich jetzt einen visualisiert habe und ihn mir dann für die Tür stellen? Es gibt natürlich immer wieder sowas wie eine anekdotische Evidenz, ne, dass jemand sich vorgestellt hat, weiß ich nicht, eine Beförderung zu bekommen und er hat sie dann bekommen. Ich als von Natur aus eher rationaler Mensch, hab halt so meine Probleme damit. Ja. Und natürlich, ne, wenn jemand da draußen ist, der sagt, doch, ich kann euch das übrigens zu 100% nachweisen. Da gibt es ja, glaube ich, auch irgendein wissenschaftliches Projekt. Ne? Jemand, der die Wirksamkeit einer esoterischen Methode zu 100% nachweisen kann, bekommt, glaube ich, irgendwo 1 Million. Es ist bisher noch niemandem gelungen. Also da gibt es tatsächlich eine Stelle, da kann man sich bewerben. Wenn du allerdings jemand bist, ne, du bist von deiner Methode vollständig überzeugt und würdest gerne mal mit uns darüber reden. Welcome.
Yes, welcome. Komm also, in den Podcast. Ja.
Wir haben halt unsere Position. Wir bitten dich auch nicht, dich von dieser Position in irgendeiner Form entwertet zu fühlen. Denn also wir sagen ja, wir haben damit unser Problem. Wenn das für dich tadellos funktioniert und du übrigens auch nicht in dieses Loch gefallen bist der Selbstentwertung, weil es dir noch nicht gelungen ist, mit irgendeiner esoterischen Technik das zu erreichen, was du gerne erreichen willst. Wenn das für dich funktioniert, mach weiter damit, wirklich. Also ne, wir schwingen nicht den pädagogischen Zeigefinger und sagen, alle sollten damit aufhören. Wenn das für dich funktioniert, weitermachen.
Genau. So, dann können wir ja mal sagen, was wir unter Spiritualität verstehen. Also wie wir es in unserer Arbeit verwenden oder betrachten.
Ja.
Das wäre ja eigentlich der logische Schritt. Und da würde ich sagen, konzentrieren wir uns eigentlich auf die eine wesentliche, essentielle Frage, nämlich, wer bin ich oder wer bist du?
Genau. Sich wirklich im Kern mal mit der Frage zu beschäftigen, wer ist das da eigentlich, dem ich die Bezeichnung ich gebe. Und das ist eine wahnsinnig spannende Untersuchung. Also,
ja. Und dann könnte man ja jetzt beim Zuhören denken, na, wenn ihr halt sonst nichts zu tun habt, dann macht das doch. Ich habe für sowas keine Zeit, weil ich muss ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern managen und habe morgen früh auch wieder um 5 Uhr einen Flug nach Übersee.
Ja.
Ganz ehrlich, also ihr könnt mir vielleicht noch ein Buch empfehlen, was ich vielleicht kurz vor der Landung mal anfange zu lesen, aber an sich erschließt sich mir nicht die Relevanz. Warum, also die Relevanz der Frage, warum sollte ich mich mit dieser Frage beschäftigen? Und ich glaube, das müssen wir mal beantworten, weil wir nämlich sogar sagen würden, in allen Weiterentwicklungsprozessen mit allen Menschen, die wir in den letzten 15 Jahren begleitet haben, und es sind ja tatsächlich mehrere tausend gewesen, mit allen Organisationen, mit denen wir gearbeitet haben, insbesondere Manager, Unternehmer, Chefs, Führungskräfte, aber wie gesagt auch Menschen in angestellter Position. Die letzte Medizin, die man schlucken muss, um wirklich Entlastung zu erfahren und ein leichteres Leben zu haben und wirklich glücklich und erfüllt zu sein, den Erfolg, den man hat, leichter zu produzieren und ihn dann auch zu genießen, erschließen sich die Menschen, weil sie an diesem Erkenntnispunkt irgendwann ankommen und die Frage für sich beantworten, beziehungsweise man kann sie gar nicht wirklich unbedingt, wobei man kann sie sogar logisch beantworten, aber man kann sie in verschiedenen Möglichkeiten erfassen. Und was wir immer wieder beobachten, ist eben, dass je schneller die Menschen in diese Fragestellung einklinken, desto schneller geht die Weiterentwicklung und die Entlastung. Und manche machen halt einfach auch 10, 15 Jahre erstmal andere Erkenntnisprozesse, was auch vollkommen legitim ist. Aber unsere Erfahrung ist eben, das größte, also der größte Durchbruch in den Prozessen entsteht in der Beschäftigung mit dieser Frage. Es ist nur leider schade, dass wir sie nicht so stark nach vorne stellen können in den Prozessen, weil in unserem Kulturkreis, also in der westlichen Kultur, so eine starke Erfolgsorientierung und Leistungsorientierung und so eine unglaublich starke Verstandesorientierung und Kontrollorientierung drin ist. Und sich mit der Frage zu beschäftigen, erscheint in unserer Kultur eher so ein bisschen wie der Feind.
Ne? Ja, weil es aber letztendlich paradox ist, weil ja. Man muss ja mal sagen, alle haben sich irgendwann in ihrem Leben mit der Frage beschäftigt, wer bin ich? Und dann haben sie scheinbar eine Antwort gefunden, ne? Zum Beispiel, ich bin mein Verstand. Und über diese mögliche Antwort von ich bin mein Verstand gibt es sowas wie einen gesellschaftlichen Konsens. Also da haben irgendwie in unserem Kulturkreis die meisten sich eingeklinkt. Ich bin irgendwie mein Verstand, ich bin der da denkt und ich bin der da tut und ich bin der da Ergebnisse produziert. Und dann haben sie sich mit dieser Antwort, die sie gefunden haben, irgendwie ganz früh in ihrem Leben identifiziert. Und haben letztendlich die Frage, die wir jetzt nochmal neu aufwerfen, für sich schon mal beantwortet. Also letztendlich ist die Frage gar nicht so ungewöhnlich, nur sie sich als Erwachsener nochmal zu stellen, das ist eher ungewöhnlich. Und ich würde mal behaupten, das Agieren der meisten Menschen dreht sich um die gefundene, also scheinbar gefundene Antwort zu der Frage, wer sie wirklich sind. Und entweder sie haben sich mit etwas, also mit irgendeiner, mit einem Prinzip identifiziert oder sogar mit einem Urteil über sich selbst. Sowas wie, ich bin nicht gut genug, ich bin ein Versager, ich bin nicht liebenswert. Und agieren aus dieser Antwort auf die Frage, wer bin ich? Jemand, der nicht liebenswert ist, jemand, der nicht gut genug ist, jemand, der machtlos ist. Agieren daraus. Aber das erklärt auch, warum es so befreiend ist, sich diese Frage irgendwann nochmal neu zu stellen. Weil dann könnte man aus diesen irrigen Annahmen, die einen eher in Stress versetzen, ne? Also zu denken, ich bin ein Versager, setzt einen ja wahrscheinlich eher unter Stress, eben aus diesem Stress auszusteigen. Und das ist das, diese Entlastung, von der Patricia vorhin sprach. Also sich wirklich mal zu überlegen, wieso fliege ich eigentlich morgen um 5 Uhr nach Südostasien zu irgendeinem Termin, der mich eigentlich nur stresst? Will ich damit etwas über mich beweisen? Will ich das Gegenteil beweisen, von dem ich eigentlich überzeugt bin? Also wer bin ich denn eigentlich, dass ich da nach Südostasien fliege? Oder morgens um, also mir einen wahnsinnigen Stress in meinem Unternehmen mache oder mit meinen Kindern oder whatever. Also
ja.
Welche Vorstellung davon, wer du bist, liegt eigentlich hinter deinem Denken, Fühlen und Handeln.
Ja, und was die Menschen halt erzeugen an dem Punkt, wo sie diese Identifizierung ins Leben rufen, also sei es die grundlegende Idee über sich selbst oder auch sowas wie eine Identifizierung mit dem Körper, das machen ja auch viele, also ich muss derjenige sein, der in diesem Körper steckt, ne, so, oder auch Identifizierung mit Ergebnissen, ne? Ich bin derjenige, der Erfolge und Titel hat. Oder ich bin derjenige, der Erfolge und Titel auf gar keinen Fall braucht, weil ich halt nicht so ein kleines Ego habe. Dann ist aber die Größe des Egos bestimmt dadurch, nicht so ein großes Ego haben zu müssen. Und das ist genau, wie du sagst. Das ist, als würde man halt so ein Pflock in die Erde rammen und ein Karussell aufbauen. Und dann läuft man wie ein Pferdchen um die Idee herum der Identität, ne, der Identifizierung. Ich muss schneller laufen, damit ich mehr Status und Titel habe. Ich muss ein bisschen langsamer laufen und bockiger werden, weil ich ein revolutionärer Typ bin und rebellisch. Ich muss meine Sportuhr jetzt besser aufsetzen und alles tracken, damit mein Körper gestellt ist, weil das ist, wer ich bin. Also was die Menschen nicht merken, dass sie dann in so einer Illusion um diesen Pflock rennen, auf eine extrem klein, auf einen extrem kleinen Selbsterfahrungsraum reduziert. Und jetzt ist es aber so, deswegen sagten wir das vorhin mit, sich mit der Frage, wer bin ich, zu beschäftigen, erscheint eher wie der Feind, weil der Pflock in der Erde und die Leine, mit der man sich selber am Pflock festgebunden hat und mühselig oder beschwert oder scheinbar, wie nennt man das, glorreich im Kreis zu laufen, weil manche laufen ja auch mit einer Krone auf dem Kopf, erscheint halt sicher, weil das ist, was man kennt. Und deswegen will man die Frage, wer bin ich wirklich, hinter dem Pflock, hinter der Leine, hinter der Inszenierung, in der ich da im Kreis laufe, hinter diesem Erfahrungsraum, wer bin ich wirklich, die erscheint deswegen bedrohlich, weil alles, was man als Orientierungsmaßstab kennt, für den Moment in Gefahr gerät und verschwinden könnte. Und wenn dann der Pflock weg ist und die Leine weg ist und das Kostüm, was man vielleicht auch noch beim Laufen trägt, weg ist, das ist für den Verstand, nicht für den, der man wirklich ist, aber für den Verstand eine Bedrohung. Und da würden wir aber sagen, Menschen, die sich dieser Erfahrung stellen, das alles mal zu erkennen, das loszuwerden oder es sogar zu behalten, aber nicht mehr so ernst zu nehmen, die erfahren eine echte Belastung. Und dann kannst du hinterher sogar ein Manager sein, der morgens um 5 noch nach Australien fliegt, aber du fliegst nicht mehr mit Druck nach Australien und in der Illusion, du hättest keine Wahl, nicht auch nicht nach Australien zu fliegen oder nicht auch nicht Manager zu sein. Das heißt, die Beschäftigung mit der Frage, wer bin ich, und die riesige Erkenntnismöglichkeit, die dahinter verborgen liegt, eröffnet Menschen tatsächlich wieder die freie Wahl. Also anders ausgedrückt, die größte Befreiung, die man sich in der menschlichen Erfahrung gönnen kann. Und dann stellst du eigentlich dein Leben auf einer weißen Leinwand viel freier und viel erfüllter und inspirierter wieder auf. Letzten Endes dann wieder in so einem Zustand, wie man das früher als Kind mal gemacht hat. Und jetzt kommt natürlich wahrscheinlich der Verstand beim Zuhören und sagt, na ja, du hast wahrscheinlich auch die Konten voll, ne? Bei dir ist wahrscheinlich auch alles abgesichert. Dann kann man sich das leisten, dieses Denken. Nee, ist übrigens nicht so. Und gerade vielleicht, weil deine Konten nicht so voll sind, wie du sie gerne hättest, solltest du dir die Frage stellen. Gerade weil dein Verstand sich noch nicht so gut entspannen kann und hinter die Erkenntnismöglichkeit, die du bisher erfasst hast, gucken kann, solltest du hinter die Erkenntnis, die du bisher erfasst hast, mal dahinter gucken.
Denn wenn deine Vorstellungen davon, wer du bist, dich eher unter Stress setzen, dann vielleicht hilft dir ein praktischer Gedanke, weil dein Gehirn funktioniert gar nicht optimal unter Stress. Das heißt, wenn du gute Arbeitsergebnisse haben willst, als Manager, als Unternehmer, dann müsstest du dich mehr entlasten und aus diesem Stress aussteigen und, so paradox es klingt, dich mehr mit der Frage beschäftigen, wer du wirklich bist. Damit du Zugänge zu Arealen in deinem Gehirn hast, die viel effektiver arbeiten als dein rationaler Verstand, den man ja so ein bisschen an der linken Gehirnhälfte verortet. Was wohl nicht ganz präzise ist, aber man kann das immer so ein bisschen verorten. Und es gibt halt ein Areal in deinem Gehirn, das ganzheitlicher funktioniert. Wo man sagt, da passieren kreative Ideen, da werden ungewöhnliche Entscheidungen getroffen, die wirklich in der Lage sind, außergewöhnliche Ergebnisse zu produzieren. Und wenn du dich eher unter Stress setzt mit so Ideen über dich, dann hast du keinen Zugriff darauf.
Kann man eine Buchempfehlung mal aussprechen an der Stelle. Genau. Ne? Ja. Kein Ich, kein Problem ist ein Buch, was wir empfehlen. Was ist er?
Er ist Neurowissenschaftler.
Neurowissenschaftler, genau.
Genau. Ja. Neurowissenschaftler, der sich mit neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaft gepaart mit alten Ansätzen aus dem Buddhismus beschäftigt und sich gerade damit beschäftigt, wieso es so funktional ist, sich die Frage zu stellen, wer bin ich, und zu erkennen, wer man wirklich ist. Also dass dieses Ich, wir können das ja eigentlich mal vorweggreifen, eigentlich nur eine gedankliche Illusion oder ein gedankliches Konstrukt ist. Also das weist er wirklich gut nach, argumentativ, und zeigt auf, welche Implikationen das hat. Und wir sind ein großer Fan dieses Buches und natürlich auch viele andere Bücher, die sich mit der Idee beschäftigen, wer ist man wirklich. Aber das, was Patricia gerade sagt, das stimmt zu 100%. Man wird dann zwar freier, aber wie Sartre schon gesagt hat, ne, Angst ist das Bewusstsein von Freiheit. Man weiß nicht so genau, ob man das wirklich will, weil dann muss man anders entscheiden, man hat mehr Verantwortung und so. Und deswegen zuckt der ein oder andere Verstand vor dieser Frage und letztendlich vor der Freiheit, mit der die Beantwortung verbunden ist, irgendwie zurück.
Ja, und ich habe gerade gedacht, wenn wir unsere Coaching-Prozesse oder auch so das Jahrescoaching in Grow betrachten oder ne, die Organisationsentwicklung, die ja eigentlich streng genommen Kultur- und Begegnungsentwicklung sind, wir machen das ja immer so, dass wir das am Anfang auch schon mal eröffnen, ne, die Lektüre empfehlen, das auch schon mal anteasen, weil wir wissen, der westliche Verstand, der macht sonst ganz schnell den Rollladen runter, wenn man als erstes sagt, hey, am kürzesten hätten wir das hier eigentlich, wenn wir es gleich spirituell machen. Ne? So, und deswegen gewöhnen wir den Verstand ja nach und nach dran. Und es kann tatsächlich auch sein, dass der Verstand sich halt nach und nach daran gewöhnen muss, habe ich nochmal gedacht. Und vielleicht ist dann spannend, auch nochmal davon zu berichten, dass, weil man sich ja vielleicht fragen kann, wie macht ihr das dann eigentlich? Also wenn das doch ein Erkenntnispfad ist, der so eine große Macht hat und so viel freisetzen kann, also wie begebt ihr euch eigentlich auf diesen Pfad? Und das finde ich nämlich wichtig, wir sagen ja immer, wir arbeiten in unserer Arbeit gern dreidimensional, also nicht linear, sondern immer in unterschiedlichen Zugängen oder Zuwegen zu solchen Pfaden, nutzen wir halt ganz verschiedene Techniken, ne? Weil viele ja bei Spiritualität immer ans Meditieren denken und denken, dann sitze ich da im Schneidersitz und dann soll ich an nichts denken und dann soll ich irgendwann erleuchtet sein. Und da würden wir immer sagen, weißt du, wenn du tatsächlich wirklich nichts Besseres mit deiner Zeit zu tun hast, dann sitz halt die nächsten 15 Jahre, musst du aber gar nicht machen. Und wir nutzen halt eher solche Tools wie das, was in der letzten Folge dran war, so eine Kontemplation. Ne, das funktioniert bei einigen. Wir würden auch sagen, das ist streng genommen in unserem Verständnis gar keine Meditation, sondern das ist eine Kontemplation, weil weil das sowas ist wie eine geistige Versenkung. Also dein Verstand versinkt und betrachtet einen Zusammenhang. Und in dieser Kontemplation, in Klammern Meditation von Folge 40, ne, wird eben auch betrachtet, wie kannst du eigentlich von deinem nach außen gerichtet sein in dieses nach innen gerichtet sein gehen, um so eine Idee davon zu kriegen, dass das ganze Bohai, was du veranstaltest, die ganze Identifizierung, die du veranstaltest, möglicherweise nur eine Illusion ist, die nicht falsch ist, aber in die man einklinken kann, aus der man aber auch mal ausklinken kann für einen Moment. Also das heißt, wir nutzen Kontemplationen. Da würde ich zum Beispiel sagen, das ist für mich immer schon ein super Zugang gewesen. Ich nutze den ganz gerne, aber wir machen das auch dialogisch. Ne? Also das heißt, wir machen auch intentionale Dialoge, die wir dann an einem bestimmten Punkt im Dialog um Erkenntnisfragen und Interventionen erweitern, die sich dann mit dieser Fragestellung beschäftigen. Und das machen wir meistens nicht am allerersten Wochenende, in Grow zum Beispiel, aber manchmal schon. Und dann sind die Teilnehmer nämlich erstaunt, wenn wir das machen, was für eine wahnsinnig schnelle Entlastung stattfinden kann. Ne? Mhm. Also weil das wie in der Non-Duality nennen die das ja auch den Direct Path, also den direkten Weg. Du suchst nicht so viel in deinem Verstand, sondern du drehst dich eigentlich um. Du guckst nicht so viel im Außen, du drehst dich nach innen um. Anders kann ich das gerade gar nicht beschreiben. Und was wir natürlich auch machen, habe ich gerade noch mal gedacht, ist, da würden wir, glaube ich, immer sagen, eine logische oder rationale Form der Spiritualität. Also, dass wir das einfach logisch und rational in Untersuchungen, in philosophischen Untersuchungen miteinander betrachten. Und da muss ich sagen, der Zugang, der ist mir zum Beispiel auch total nah. Also, dass ich einfach bei ganz vielen Dingen finde, das ist einfach logisch hergeleitet. Das macht einfach total Sinn. Es ist sogar belegbar. Also kann der Verstand an der Stelle auch aufgeben.
Ja, und wir nutzen diese Techniken immer auch nur, wenn sie als Intervention tatsächlich gebraucht werden. Ja. Also es ist nicht so, dass wir mit Management-Teams auch immer eine philosophische oder spirituelle Untersuchung machen oder mit denen meditieren oder was immer man macht. Aber diese Idee von das, was du über dich denkst, ist nicht die Wahrheit. Das, was du über andere Menschen denkst, ist nicht die Wahrheit. Das sind nur Vorstellungen. Das, was du über die Zukunft denkst, ist nicht die Wahrheit. Was ja letztendlich in letzter Konsequenz ein tief spiritueller, erstmal ein philosophischer und in letzter Konsequenz ein spiritueller Gedanke ist, dass nichts an sich die Wahrheit ist. Das ist sowas wie ein Hintergrund für all unsere Untersuchungen. Und die erscheinen dann vielleicht manchmal rein inhaltlich, methodisch. Also wir sprechen dann mit Managern über die Zahlen ihrer Bilanz, die sie auf eine bestimmte Art interpretieren und präsentieren dann eine andere Interpretation. Weil wir eben wissen, ne, keine Interpretation ist die Wahrheit. Aber letztendlich steckt da auch dieser spirituelle Gedanke hinter von nichts ist die Wahrheit.
Ja.
Und also unsere Arbeit ist, ich würde sogar sagen, immer spirituell, aber nicht immer vordergründig spirituell. Da kann man es so sagen.
Ja, und ich habe gerade noch ein Beispiel für, wie schnell der Verstand manchmal einklinken will in diese Betrachtungsweise oder eben halt auch nicht, ist, wenn wir am Anfang so Bücher empfehlen, ne? Und haben wir ja in einer Folge auch schon gesagt, dass Stephen Covey finden wir halt super, ne? Oder das Ziel. Und dann präsentieren wir halt eben auch kein Ich, kein Problem als spiritueller Ansatz für die Problemlösung. Und da würde ich sagen, die meisten greifen halt eher bei der anderen Lektüre zu, ne? Was dann wieder eher inhaltlicher gedacht ist, was auch brillant ist und gut ist und was auch schon eine wahnsinnige Entlastung ermöglicht, ne? Auf der Ebene zu arbeiten. Aber unsere Erfahrung ist die halt schneller auch zu dem anderen Buch greifen oder zu dem anderen Bereich der Lektüre greifen. Die beschleunigen sich einfach eher, ne? Also das ist, und trotzdem ist es so, und das finde ich immer so ein bisschen schade, ist die Bereitschaft noch nicht so sehr da in unserem Kulturkreis, dann, sage ich mal, bei der nächsten Golfrunde zu seinen Kumpels zu sagen, und übrigens, also alle 27.000 Managementbücher, die ich gelesen habe, kann ich eigentlich verbrennen, ihr braucht nur noch das eine lesen. Also, weil da ist die letzte Antwort drin und dadurch wird es leichter. Und natürlich musst du es dann auch, wie soll ich sagen, ausdefinieren inhaltlich, was heißt jetzt diese Erkenntnis gehabt zu haben für die inhaltliche Ausgestaltung, und die machen wir ja dann mit den Kunden und mit den Teilnehmern ja dann eben auch. Also wie gesagt, es ist kein, du beamst dich mal kurz gefühlt in die Erleuchtung rein und dann bleibst du für immer in der Erleuchtung hängen, sondern das ist ja das, was wir in Grow auch immer sagen, ne? Vor der Erleuchtung Holz hacken, Wasser tragen, nach der Erleuchtung Holz hacken, Wasser tragen. Das eine ist die Erkenntnis, ne? Entweder auf der Ebene des Verstands, entweder in der linken Gehirnhälfte, eher logisch-rational erschlossen, eher in der rechten Gehirnhälfte, eher intuitiv erfasst, dass man so ein größeres Verständnis von wer bin ich, wer bist du, wer sind wir alle bekommt. Das ist halt der eine Teil, aber dann ist es halt auch wieder Steuererklärung machen, Akquisegespräche führen, die Kinder stoppen, mit dem Partner Konflikte klären und irgendwie die Ursprungsfamilie noch handeln. Also das gehört halt auch zu der gesamten Erleuchtung dazu. Und unser Verständnis von Meditation ist ja eher einen meditativen Umgang, und das nennen wir Alltagsspiritualität, mit diesen Alltagsherausforderungen hinzukriegen. Also nimm doch mal nicht die freie Stunde in deinem ausgebauten Yogazimmer zum Anlass für eine Meditation, sondern nimm doch die Tatsache, dass deine Kinder die Aufgabe hatten, den Hof zu kehren und das nicht gemacht haben, als Anlass zur Meditation. Also das ist ja das, was wir viel mit unseren Teilnehmern auch besprechen. Es geht halt darum, diese Entlastung und diese mentale Entlastung und diese emotionale Befreiung, dass die halt in diese Alltagsprojekte, in diese Alltagsumsetzung sowohl im Business als auch in der Familie Einzug hält. Und da haben wir ja einen starken Fokus drauf, dass es eben nicht mit der Erkenntnis aufhört, sondern wir sagen ja immer, werde ein User der grünen Wiese, ne? Oder der Möglichkeiten auf der grünen Wiese. Also werde ein User von Grow und den Möglichkeiten, die drinstehen. Also werde halt eine Anwendende oder ein Anwendender der Erkenntnis. Weil im Anwenden kommt dann erst die echte Entlastung. Also wenn eben, wie du sagst, die Quartalszahlen auf dem Tisch liegen, nicht wie in einem Automatismus, wenn die Ziele nicht erreicht sind, mit Ärger, Wut, Empörung, Entrüstung und dann mit emotionalem Druck zu reagieren. Weil das ist dann wieder das Bild mit dem Pflock, der in die Erde gerammt ist, mit der Leine, an der du dann als Manager im Kreis rennst und denkst, wir werden alle sterben, wenn jetzt die Quartalszahlen nicht hochgehen. Und das stimmt gar nicht. Du wirst nicht sterben. Keiner wird sterben wegen der fehlenden guten Ergebnisse. Was in dem Moment angegriffen wird, ist eine Identifikation von dir mit deinen Quartalszielen. Und die könnte ja vielleicht sogar mal für den Moment sterben, wenn du dir die Frage stellst, Wer bin ich eigentlich und wie erfahre ich mich? Also wer bin ich wirklich? Nicht die Quartalsziele, nicht mein Titel, nicht die Person, die in diesem Körper gerade vor diesen Zahlen sitzt. Also nicht nur, sondern weitaus mehr. Und wenn sich mir dieser Zugang erschließt, wie könnte ich jetzt darauf antworten? Und das ist halt eben dieser wahnsinnig powervolle Punkt, wo viele dann anfangen, erheblich gelassener zu reagieren. Und dann passiert genau das, was du vorhin erwähntest. Viel mehr Verstandeskapazität wird frei und wird viel intelligenter genutzt. Das heißt, die entwickeln intelligentere, potentere, wirksamere und wertschätzendere Lösungen für alle Beteiligten. Und darum geht es uns, weil dann entsteht eine grüne Begegnung.
Weil Wertschätzung höchst rational ist. Also letztendlich müsste man sagen, es ist hochrational, sich mal, also die Rationalität in Frage zu stellen, indem man sich eben auch mal mit spirituellen Fragen auseinandersetzt. Und dann sowas wie Alltagskontemplation, habe ich gerade noch mal gedacht. Also man kann ja auch anfangen mit, weiß ich nicht, du kriegst die Quartalszahlen und bemerkst, oh, ich gerate in Angst und in Panik, sich dann erstmal hinzusetzen und zu sagen, okay, da findet gerade Angst statt. Ich gucke mir mal die Angst an. Wie zeigt die sich? Wo in meinem Körper zeigt die sich? Und warum zeigt die sich eigentlich? Ist es eigentlich die einzig mögliche Reaktion, wenn man da so schwarze Zahlen vor einem weißen Hintergrund sieht? Das ist die einzige Möglichkeit, darauf mit Angst zu reagieren. Und vielleicht kannst du sogar feststellen, guck mal, wenn ich mir die Angst doch angucken kann, ne, die da irgendwo ist, dann muss es ja eine Distanz zwischen mir und der Angst geben. Das heißt, ich bin nicht da, wo Angst ist. Aber was ist denn dann da, ne? Von wo aus ich gerade gucke, wenn da offensichtlich keine Angst ist, weil die kann ich ja wahrnehmen. Und schon, ne, hast du sowas wie vielleicht ein dramatisches, aber letztendlich doch profanes Ereignis, wie das Lesen von Zahlen für eine erste spirituelle Kontemplation, für eine erste spirituelle Praxis benutzt. Und du wirst merken, wenn du da mal einsteigst, wie sehr sich dein Verstand beruhigt, weil du eben aus diesem Bewertungsautomatismus schon mal ein Stück weit ausgestiegen bist.
Ja, und ich finde, was wir mehr brauchen, sind besonnene Menschen. Und ich glaube, was dadurch frei wird, ist Besonnenheit. Insbesondere, wenn man halt die Verantwortung für Menschen in einem Team oder in einer Abteilung oder in einer Familie oder in einer ganzen Organisation hat. Mm. Also diese Besonnenheit ist einfach viel, viel größer. Ich habe auch schon mal gedacht, es ist eigentlich spannend, dass in der Kulturentwicklung in den Organisationen werden ja irgendwie so die immer gleichen Werte gelebt, ne? Also oder so proklamiert, die werden ja dann gar nicht gelebt oft, ne? Also irgendwie Respekt und wir wollen alle Respekt und wir wollen Innovation. Und ich habe irgendwie gedacht, wie wäre es denn einfach mal mit einer Portion mehr Besonnenheit? Also, weil die ist ja einfach ein Ausdruck von gegenseitiger Wertschätzung. Wenn ich Menschen besonnen begegne, dann erfasse ich sie auch in ihrer Ganzheitlichkeit. Und das ist eigentlich nochmal der weitere Aspekt, auf den wir natürlich auch immer zusteuern wollen, mit aller Erkenntnis, die sich halt im spirituellen Bereich bewegt, dass sich doch irgendwie jedem auf seine Weise erschließt oder auf ihre Weise erschließt. Ich bin halt mit allem eins und verbunden. Und das klingt jetzt wieder so abgedroschen esoterisch, ne? Wir sind alle eins und so. Aber ich meine das wirklich ganz ernst an der Stelle. Also die Begegnungen werden halt besonderer miteinander und würdigender, wenn wir uns mehr im anderen erkennen und dem anderen auch die Möglichkeit geben, sich in uns zu erkennen, ne? Dass ich mich halt einfach auch nur durch den anderen erfahren kann. Mhm. Also wenn da kein anderer ist, kann ich mich gar nicht erfahren. Also
ja, du könntest sogar, ne, für alle diejenigen, die das irgendwie abtun, diese Idee von wir sind alle eins, du könntest nicht mal existieren. Weil, ne, man muss sich einfach mal vorstellen, alles, was man sieht, sieht man auch zusammen mit dem Hintergrund oder zusammen mit einer Umwelt. Also, dass du als Person erscheinst, setzt eine Umwelt voraus. Und wieso dann behaupten, du seist von der Umwelt getrennt, wenn doch nur alles gleichzeitig erscheinen kann? Also es gibt schon bestimmte rationale Gedankengänge, die diese Idee von alles ist eins auch andeuten. Und letztendlich irgendwann ist es sowas wie ein Empfinden. Also man kann sich dieser Erkenntnis rational nähern und irgendwann ist es dann ein Sprung über den Verstand hinaus und dann ist es sowas wie ein Wissen. Da, wo auch gar keine Rolle mehr spielt, ist das jetzt ein rationaler Gedanke, ein irrationaler Gedanke, es ist einfach erstmal nur eine Idee.
Mhm.
Und ich finde, du hast ja noch einen weiteren, weil wir ja auch so ein paar befreiende spirituelle Standpunkte hier gerade präsentieren, ne? Also der erste ist, also die Person, die du denkst, bist du gar nicht. Der zweite ist, wir sind alle eins oder du bist von der Umwelt und von den Menschen, die dich umgeben, letztendlich nicht zu trennen. Und ich finde, den dritten hast du in der letzten Folge bei der Meditation oder Kontemplation gut rübergebracht. Das ist nämlich dieser alles ist Ausdruck, alles ist immer Ausdruck einer vorübergehenden Ordnung. Ne?
Ja.
Weil das katapultiert uns eben aus diesem Bewertungsmechanismus von, es ist alles scheiße hier mit den Quartalszahlen oder es ist alles immer wundervoll bei mir und bei meiner Partnerschaft. Das sind ja die beiden extremen Pole, ne? Alles ist scheiße oder alles ist immer toll. Und mit beiden kann man sich natürlich auch ein bisschen sedieren und verwirren und man kann das Gute ausblenden, indem man den Fokus auf das Negative setzt und man kann das Negative ausblenden, indem man sich so ein bisschen mit positivem Denken sediert. Na, aber das sind so die beiden Pole, zwischen denen der Verstand pendelt. Aber letztendlich ist doch alles immer in Bewegung,
ja,
und Ausdruck einer vorübergehenden. Und das, vielleicht ist das schon ein befreiender Gedanke. Das, was du gerade scheiße findest, ist auch nur Ausdruck einer vorübergehenden Ordnung. Morgen ist das schon garantiert anders.
Ne? Ja. Ich fand einen geilen Satz, den eine Freundin von mir sagte, als ich über meine Schmerzen sprach. Und die arbeitet mit Menschen und macht Schmerztherapie.
Mhm.
Die sagte einfach so beim Wandern im Nebensatz, sagte sie ja, nichts ist für immer. Und dann kriegen wir ja in unserem Kulturkreis wieder erstmal Panik. Ich kann nichts konservieren und festhalten. Auf der anderen Seite ist das ja super, weil alles, was dir als positiv erscheint, ist nicht für immer. Ne? Also es verändert sich wieder. Und alles, was dir negativ erscheint, ist auch nicht für immer, verändert sich halt auch. Also es ist halt wie ein Baum, der die ganze Zeit wächst und reift und seine Struktur, seine Form und seine Möglichkeiten verändert.
Ne? Ja, und wir als Menschen sind halt so bekloppt, wir wollen das Gute bewahren.
Und also das Böse raushalten.
Das soll sich nicht verändern, das Gute soll sich nicht verändern, aber das Schlechte soll sich möglichst schnell in Gutes verwandeln. Und das funktioniert halt nicht. Du kriegst den Wandel als Prinzip nicht nur auf einen Aspekt des Lebens
begrenzt. Und da ist ja dann wieder spannend, dass wenn du das Gute nicht konservieren und festhalten willst und das Schlechte oder Schädigende oder Traurige dich dem stärker hingibst, wo viele sagen würden, ich soll mich der Scheiße hingeben. Ich glaube, es hackt. Ne? Da habe ich auch noch mal gedacht, das Durchleben der Trauer zu meinem Vater, da habe ich mich wirklich dem tiefen Tal vollständig hingegeben. Mhm. Und dadurch ging die Trauerverarbeitung, würde ich sagen, schneller. Also, weil ich mir alles das, weil ich da wirklich hineingesunken bin, ohne da drin zu verharren. Ne? Und dann hat es, finde ich, wirklich eher sowas, also mit einer gesteigerten Form der Hingabe an alle Erfahrungen, die da sind, hat es einfach, auch wenn es eine Krise ist, und wir hatten ja nur jetzt auch gerade erst eine vor 3 Jahren, ne? Es geht halt leichter und man hat dann eher so eine Haltung von, ach, was entfaltet sich denn da gerade?
Mhm.
Also wie so eine, ne, entfalten finde ich auch als Begriff in der Natur ja immer so schön, weil da hast du ja so viel entfalten, ne? Also das so geht auf und knospt und grünt irgendwie und dann zerfällt es auch wieder und geht wieder über eine neue Form. Und das, würde ich sagen, ist uns in unserem Kulturkreis so ziemlich abhanden gekommen, diesem mit dem natürlichen Lauf der Dinge mal klarzukommen. Mhm. Also, weißt du, weil halt nicht alles so kontrollierbar ist wie ein Amazon-Account, ne? Also, aber das ist unser Anspruch inzwischen, weil wir halt so viele kleinteilige Bereiche, weil wir es wirklich geschafft haben, so viele kleinteilige Bereiche recht gut unter Kontrolle zu halten, sitzen wir halt dieser Illusion auf, wir könnten das ganze Leben mit all seiner Entfaltung und natürlichen Entwicklung die ganze Zeit kontrollieren.
Mhm.
Ja.
Und auch diese kleinen Bereiche können wir ja nur scheinbar kontrollieren. Ja. Also dann hast du dein, weiß ich nicht, dein Heimkinosystem mal gerade eingerichtet und dann machst du es beim nächsten Mal an und schwupps, weiß ich nicht, ist irgendwo ein Knotenpunkt auf der Glasfaserleitung, ist gerade gestört oder alle machen gerade gleichzeitig ihren Fernseher an und schwupps, hast du eben doch nicht das Fernsehprogramm, von dem du gedacht hast, aber wenn ich meinen Fernseher anmache, kann ich Fernsehen. Nee, ist halt nicht so, weil in letzter Konsequenz ist halt nichts kontrollierbar. Und ich habe, weil du das gerade sagtest mit so Sätzen, die man ja so liest, ne, oder hört, weil sich jemand sagt, so wie deine Trainerin. Ich habe im Urlaub einen Satz gelesen, der beschäftigt mich tatsächlich immer noch. Und der hieß, er war auf eine ganz spezifische Art formuliert, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Es war eben nicht, alles ist so, wie es ist. Ne? Den finde ich ja auch letztendlich ein bisschen platt.
So. Ihr könnt auch in so einem Kalender spielen.
Ja, aber er ist natürlich ja letztendlich wahr, aber ich fand es insofern pfiffig formuliert, weil es hieß, es gibt nichts, was nicht anders sein könnte.
Ah, oh, ja, das mag ich.
Ja.
Ja, das geht mir richtig gut rein.
Ja, und ich fand das ganz spannend. Dann habe ich den jemandem vorgelesen und er sagt, wieso ist das denn so? Also wieso? Wieso? Ja, habe ich gesagt, weil wenn etwas anders wäre, als es im Moment ist, wäre es etwas anderes.
Ja.
Und also ich mag ja mich mit solchen Gedanken und solchen Sätzen zu beschäftigen, ne, und darüber mal kontemplativ nachzudenken und dann in so einen Zustand zu kommen, wo ich denke, ja, ich verstehe hier gerade nichts und irgendwie doch und wie irgendwie doch irgendwie alles und
ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe gedacht, also natürlich ist das auch immer so eine Frage, vielleicht jetzt so langsam zum Abschluss vom Podcast, ob man so ein Suchender ist, ne? Habe ich gerade noch mal gedacht. Das ist, glaube ich, auch noch mal ein Unterschied bei den Menschen, ob man so irgendwie immer schon so auf der Suche war, die Frage zu beantworten, oder ob sie eigentlich nie an die Oberfläche gekommen ist, die Frage, und eher so im Verborgenen, weil man halt so damit beschäftigt war, um diesen Pflock zu laufen. Die Eltern haben einem ja schon einen Pflock angeboten, den man genommen hat, die Leine, die man sich umgebunden hat, so. Ne, und ich sage auch gar nicht, dass das übrigens schlecht ist. Ne? Also nee. Ich meine das nicht despektierlich. Ich meine das wirklich eher, um zu verdeutlichen, dass der Radius in der Erfahrung halt begrenzt ist. Und ich habe gerade gedacht, ich muss das nochmal teilen, weil ich hatte das als ganz kleines Mädchen, dass ich vorm Spiegel stand und immer so ganz nah an den Spiegel rangegangen bin und da reingeguckt habe und wirklich dachte, krass, ich bin da. Also irgendetwas ist da, ich kriege irgendwie mit, dass ich da bin. Und dann tauchte bei mir, glaube ich, im Alter von 7, 8 Jahren, immer wenn ich vor diesem Spiegel war, ich habe das wirklich ein paar Mal die Woche gemacht, auf die Gefahr, dass die Hörer jetzt denken, ich hatte einen Knall, weil ich wirklich mit der Frage beschäftigt war, wer bin ich und was ist das hier alles eigentlich? Ist das ein großes Spiel? Ist das ein Theaterstück? Ist das ein Film? Bin ich wirklich, wirklich hier? Aber ich muss ja scheinbar hier sein. Also etwas muss ja gerade stattfinden, weil ich höre meine Gedanken. Ich sehe diesen Körper in diesem Spiegel und ich bin ja Zeuge dessen, also Beobachter dessen. So habe ich das natürlich damals nicht formuliert, ne? Das hätte ich so nicht treffend beschreiben können, das kann ich jetzt heute. Aber ich bin ja scheinbar Zeuge einer Erfahrung, also eines Körpers, der Gedanken, der Gefühle, dessen, was da passiert. Und ich fand eben damals schade, dass ich keinen Ort hatte, wo ich diese Frage platzieren konnte. Also es gab in der Schule keinen Anknüpfungspunkt, es gab kein Fach, rausfinden, wer wir alle sind, ja. Und es gab auch nicht sowas wie einen Ort, wo sich, keine Ahnung, wie im alten Griechenland ein paar Philosophen auf dem Marktplatz treffen, die sagen, ja, lass doch mal da kurz drüber nachdenken. Also, und übrigens ja nicht Wochen und Tage lang, weil zwischendurch müssen wir natürlich die Steuererklärung machen und ein bisschen einkaufen und Geld verdienen, das ist ja klar, ne? Aber ich fand das schade, niemanden zu haben, mit dem ich darüber in Austausch gehen konnte. Und wahrscheinlich ist es jetzt nicht an der Tagesordnung, dass das alle 8-9-Jährigen haben. Aber ich fände irgendwie gut, wenn in unserer Gesellschaft, deswegen, ich mache gerade noch mal ein bisschen Marketing für Spiritualität, wenn wir halt wieder mehr souveräne, also wie soll ich das sagen, glaubwürdige Orte erzeugen, an denen Menschen in diesen Austausch gehen können, weil sie dann nämlich auch mit ihren Kindern anders sprechen können, wenn die zum Beispiel in einer Krise stecken oder eine Herausforderung haben oder sich zurückziehen oder so.
Mm. Ja, wir haben dann eben mehr Menschen, die andere Menschen nicht abspeisen mit Antworten, denke ich gerade, weil ich behaupte, jeder ist ein Suchender. Also wir alle suchen ja irgendetwas, wir suchen irgendeine Form von Heimat,
ja,
von Angekommensein. Nur ich glaube, die meisten haben sich mit Antworten abspeisen lassen. Ne? Also dann hast du dein, du hast dich gefragt als Kind, wer bist du? Und dann hat jemand dir gesagt, ja, du bist Stefan. Und dann hast du gesagt, ach so, ja.
Ach so, was eine blöde Frage, natürlich, bin ich ja Stefan.
Und dann hat man das nicht mehr hinterfragt. Oder ne? Wir haben uns mit der Frage der Existenz beschäftigt und dann sagt uns, ja, das hat alles damit zu tun, dass es einen Urknall gab. Ja, ach so, ein Urknall, ja super. Aber
war da eigentlich irgendeiner dabei? Ja. Nö, ach, egal.
Und was war eigentlich vor dem Urknall? Also woraus ist der Urknall entstanden? Und da muss es doch schon mal einen Raum gegeben haben, in den etwas hineinknallt.
Ja, jetzt räum doch mal deinen Teller weg. Stell doch nicht immer so blöde Fragen.
Ja, und dann haben wir irgendwann aufgehört, uns Fragen zu stellen. Und Fragen sind letztendlich eine zutiefst spirituelle Praxis, wenn man sich immer weiter fragt, wieso ist das eigentlich so? Wieso ist das eigentlich so? Ohne durch dieses Fragen in irgendeine Form von Hektik und Panik zu geraten, sondern eher sowas wie fasziniert fragen. Und das kann man ja über alles machen. Man kann ja sogar faszinierte Fragen über seine eigene Existenz, über die Existenz des Universums, über bestimmte Vorgänge im Unternehmen. Wieso ist das eigentlich so? Wieso machen wir das eigentlich hier so? Man kann sich faszinierte Fragen über seinen Partner stellen, über seine Kinder, über ein Problem, was man hat. So eine faszinierte Frage wäre ja sowas wie, was wäre da für eine ungewöhnliche Lösung? Ich glaube, ja.
Ja, also ich wollte das nochmal so als Abschlussplädoyer für, vielleicht ist das, wovon wir gerade mehr bräuchten, um unsere Weiterentwicklung nach vorne zu bringen. Und ich habe gerade gedacht, eine Folge müssen wir auch nochmal über Weiterentwicklung machen.
Ja.
Ich glaube, die haben wir noch gar nicht gemacht, über die haben wir schon so oft gesprochen.
Ja.
Da habe ich nämlich nochmal drüber nachgedacht, als wir gerade unsere Grow-Website nochmal neu aufgesetzt haben, weil wir ja so ein bisschen was nochmal verändert haben, weiterentwickelt haben, ne? Und verändert haben. Da ist mir nochmal klar geworden, wie sehr ich merke, meine Mission ist, ich will einfach Menschen für Weiterentwicklung akquirieren.
Mhm.
Weil ich glaube einfach, das ist die einzige Antwort. Also das ist die 42 auf alles, was uns an Herausforderungen im Innen wie im Außen begegnet, im Kleinen wie im Großen, wenn wir uns halt nicht weiterentwickeln. Und das ist übrigens ja kein spiritueller Spuk, ne? Das ist ein Fakt. Also dann wird es halt eng, so. Und je weniger Widerstand wir halt gegen Weiterentwicklung leisten, desto leichter wird sie uns fallen. Weil muss man ja nur Kinder beobachten. Und ich glaube eben als Abschlussplädoyer, um, glaube ich, auch nochmal unsere Idee auf der grünen Wiese klarzumachen, wir wollen halt irgendwie auch diese Form der Spiritualität, wie wir sie in der Folge beschrieben haben, als eine Möglichkeit für Weiterentwicklung in Organisationen, in Familien, für Einzelpersonen, die halt stärker an den Mann bringen. Aber dafür braucht es Menschen, die das nicht abtun als Humbug, sondern die Kraft da drin erkennen und die bereit wären, halt ihren Stock mit ihrer Leine zu erkennen und den Stock und die Leine mal beiseite zu legen oder sich selbst zu betrachten, wie du sagst, fasziniert und neugierig, an welcher Leine hänge ich eigentlich, um welchen Stock laufe ich und ist das eigentlich immer noch der begrenzte Raum, in dem ich leben will.
Genau. Und die Faszination, bis hin vielleicht sogar die Ehrfurcht vor der menschlichen Existenz oder aller Existenz in sich wecken. Weil ich glaube, damit sind wir halt auch alle irgendwann mal gestartet, mit Faszination und Ehrfurcht vor der menschlichen Existenz, vor den anderen Menschen. Man könnte es auch Liebe nennen. Und
das ist ja eigentlich das Abschlusswort, Liebe.
ja, Faszination und Liebe für die anderen und für alles, was uns umgibt, ist letztendlich eine zutiefst spirituelle Praxis und sich auch mit Fragen dem zu nähern. Und ich teile diese Faszination für Weiterentwicklung und diese Mission, mehr Menschen dafür zu gewinnen. Und ich hoffe auch, ne, das ist uns mit dieser Podcast-Folge ein bisschen mehr gelungen, auch wenn es vielleicht eine ganz andere Folge war als die bisherige.
Ja.
Vielleicht, Vielleicht aber auch nicht.
Vielleicht hat sie dich, wenn du ein, also du als Zuhörer, wenn du ein Meditations-Spiritualitätsskeptiker oder Kritiker warst, dazu akquiriert, die letzte Folge einfach mal auszuprobieren. Allerdings auch, ne, sage ich gleich mal als Hinweis dazu, mit dem Hinweis, vielleicht ist das nicht dein Zugang. Also vielleicht, wir haben das ja vorhin angedeutet, ne, so eine intuitive Spiritualität, eine kontemplative, eine meditative, eine logische, eine rationale, also eine dialogische, also es gibt ja so unterschiedliche Einstiegspunkte und vielleicht entdeckst du aber, dass das dein Einstiegspunkt sein könnte und du kannst sie nutzen für eine Entlastung und wenn aus der Folge heraus Fragen bei dir aufgetaucht sind, dann schreib sie uns gern. Wir nehmen die wieder zum Anlass für neue Folgen. Und wenn sie dich inspiriert hat, freuen wir uns natürlich. Ich wollte auch mal wieder pitchen. Wir freuen uns natürlich immer, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Und wenn du uns eine tolle Bewertung gibst auf den Portalen, wenn er dir gefällt. Und ich habe gerade noch gedacht, wenn du unsere Social Media Accounts noch nicht kennst, also Instagram, vor allen Dingen auf Instagram, da sind wir ja eigentlich so am meisten unterwegs. Das mögen wir auch am liebsten. LinkedIn ist ja noch nicht so unser Place to be. Da haben wir meistens ein Like. Dafür, dass tausende Leute unseren Podcast hören, ist das ein bisschen mau. Auf LinkedIn sieht das immer so ganz anders aus. Aber macht ja nichts. Wir nehmen das, das ist ja nicht, wer wir sind. Ne?
Genau.
Aber Instagram, und da machen wir hin und wieder auch Umfragen oder geben so kurze Videos rein, Stefan und ich. Also wenn du da Lust hast, einfach ein bisschen mitzuspielen auf Instagram, freuen wir uns auch, mit dir dort im Austausch zu sein. Dann komm einfach mal auf die grüne Wiese auf Instagram.
Genau, verbinde dich mit uns, weil wir eh verbunden sind.
Ja.
In diesem Sinne.
Tschüss. Tschüss.